Ja, das ist ein kleines Missgeschick. Eigentlich sollte der Info-Jingle kommen, der ist aber nicht gekommen. Und wir in der Hektik haben wir es nicht gepackt. Also jetzt ist Info donnerstags von Radio 3, dann etwas verspätet, aber ist ja okay.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Mai 1991.
Ja, gleich die Themenvorschau. Heute ist wieder ziemlich wenig, muss ich gestehen, weil ich alleine Info gemacht habe. Palau Domino unterstützt. Also ein Beitrag, Faschoterror gegen Schwule in Berlin. In Berlin wurde eine Party von Schwulen angegriffen. Da hat uns die Schwule Welle ein kurzes Interview zur Verfügung gestellt, was sie auch nochmal in der Schwulen Welle ausführlicher senden werden. Dann der nächste Beitrag beschäftigt sich mit der SUSI, also der selbstorganisierten unabhängigen Siedlungsinitiative in Freiburg, die das Vauban-Gelände umbauen will. Dort ist eine Veranstaltung im Vorderhaus nächste Woche, nächsten Donnerstag am 6.6. Und das haben wir zum Anlass genommen, um nochmal einen Gesamtplan vorzustellen, der von einem Menschen, der SUSI, entworfen wurde. Also ein Gesamtplan, wie das Vauban-Gelände genutzt werden kann. Dann haben wir versucht, was rauszukriegen zu Pariser Unruhen, auch zu dem Toten, der da zu beklagen war und zum Bullenterror eben. Das ist nicht so viel geworden. Aber das wird auch noch kommen. Und zuletzt haben wir noch die Rubrik Schwachsinn. Mal sehen, wie das ankommt. Dann noch die üblichen Veranstaltungshinweise. Ja, okay, jetzt auch kein Trenner da. Also fangen wir einfach mal an mit dem ersten Beitrag, der von der Schwulen Welle zur Verfügung gestellt wurde. Nämlich, dass eine Fete angegriffen wurde in Berlin.
Am Samstag, den 25. Mai, war für Ost-Berlin eine große Garten Party geplant in einem Vorort, Mahlsdorf. Die wurde organisiert von mehreren West- und Ostberliner Lesben- und Schwulenorganisationen und kam zustande auf Einladung von Charlotte von Mahlsdorf. Und Charlotte, das ist die berühmteste Tunte der DDR, hatte in ihr Haus, im Haus und Garten eingeladen. Charlotte hat in Mahlsdorf ein großes Museum, ein Gründerzeitmuseum, und die Party war gut besucht, bis es dann zu einem sehr schlimmen Ereignis kam, nämlich einem Überfall von ungefähr 70 Skins bzw. Rechtsradikalen auf das Fest und auf das Haus. Vielleicht sollte ich noch kurz erstmal was zu Charlotte erzählen und zu der Fete überhaupt, wie das so abgelaufen ist, damit man auch besser die Umstände verstehen kann, wie es dann auch zu diesem Überfall kam und warum diese Fete überfallen wurde. Diese Fete ist groß angekündigt geworden in der Taz, und zwar auf der Titelseite als Ganzes mit dem Porträt von Charlotte in der Beilage zum Veranstaltungskalender zum Wochenende. Und war also in der ganzen Stadt als das große schwule Ereignis bekannt. Das ist wahrscheinlich den Rechtsradikalen auch nicht entgangen erstmal von daher. Charlotte hat in diesem Haus den ganzen Tag Führungen gemacht. Sie hat dort eine Sammlung von Gründerzeitmöbeln und die sie schon als angefangen hat als Kind zu sammeln. Und hat eigentlich so viel von ihrer Vergangenheit schon erzählt, dass was dann zu dem späteren Überfall ganz frappant passte. Sie ist im Krieg schon als Tunte rumgelaufen, da war sie noch fast ein Kind mit Rock und hat in der DDR Repressionen gehabt, unglaubliche. Die DDR hat ihr fast ihre ganze Sammlung weggenommen. Immer wieder wurden ihr Scheiben eingeschlagen von Mahlsdorfern, von anderen Leuten, die das nicht dulden konnten, dass da eine Tunte diese Möbel sammelt in einem großen Haus. Und schließlich und endlich passierte dann das, was am Samstag passiert ist. Wir hatten die Führung gerade mit ihr beendet. Dann kamen eine Mitbewohnerin, zwei Lesben wohnen noch bei der Charlotte, auf Charlotte zu und sagte, die Faschos kommen. Wir haben den Polizeifunk abgehört und wir sind ziemlich, wir brauchen keine Angst haben, es ist alles okay, die Polizei weiß eben alles und es ist alles in Ordnung. Und dann fragt die Charlotte, ob sie denn Angst hätte, ob sie denn nicht sowieso Angst hätte, in diesem einsamen Haus vor den Toren Berlins überfallen zu werden oder ob sie schon überfallen wurde, außer den eingeschlagenen Scheiben. Und sie hat das ziemlich abgebügelt. Dann gingen wir raus, haben was getrunken und in vier, fünf Minuten später hörte ich ein Krachen, eine Welle von Geräuschen, die vom Eingangstor Richtung Park sich ausdehnte und das Krachen kam von Schlagstöcken, die Autoscheiben zerstörten. Ich sah dann Leute, rechtsradikal, ich konnte sie gar nicht genau erkennen, die mit den Schlagstöcken sich auf den Hauptgarten zubewegten und auf die Leute losgingen. Dann habe ich, da saßen dann auf Decken, es war halt so ein Frühlingspicknick, saßen halt dann alle möglichen Leute, die das gar nicht richtig mitbekommen haben. Und ich habe dann gerufen, dass irgendwie noch, dass man sich doch sammeln soll. Das wurde nicht befolgt, die Leute haben es gar nicht richtig mitgekriegt und die ersten fingen an wegzurennen. Es gab dann eine richtige Panik und ja, dann rannte man völlig blind durch den Park. Es war stockfinster hinten in den hinteren Teilen. Keiner wusste, wie weit es noch geht. Und die Ersten sind dann über den Zaun gesprungen. Also der Erste ist, glaube ich, gesprungen, ohne dass er wusste, was hinten dran ist. Die anderen sind drüber geklettert und sind weiter gerannt. Da war eine Frau mit Hund dabei. Die hat den Hund mit rübergenommen und ist dann von Rechtsradikalen, die mit dem Auto in der Gegend waren, verfolgt worden und die haben versucht, sie zu überfahren. Sie hat dann auch einen Schlag bekommen auf den Kopf und sie hat sich dann bloß an eine Wand gestellt, weil sie wusste, das Auto werden sie nicht zerstören. Und wenn sie an der Wand steht und sie dann überfahren, dann ist das Auto von den Faschos auf jeden Fall hin. Und ja, so hat sie es dann geschafft. Andere Leute wurden laut Zeitungsberichten mit einer Pistole bedroht. Eine Frau, die direkt das Museum schützen wollte, hat eine Gaspatrone ins Gesicht bekommen und hat eine schwere Augenverletzung. Nach Polizeibericht kam die Polizei nach 4 Minuten, nach Augenzeugenberichten der Anwesenden kam die Polizei erst nach 20 Minuten. Das Erste, was da war, war die Feuerwehr, denn die Faschos haben also in einem benachbarten Altpapier-Recyclinglager 3 Brandsätze gelegt mit einem Sachschaden von 30.000 Mark. Und dann kam also die Polizei, dann war, bis dahin hatten die Gäste sich allerdings im Park gesammelt und hatten es dann geschafft, die restlichen Gäste, vielleicht 40, 50 oder so, dass die Faschos Angst bekamen, sich dann vor das Gelände wieder zurückverzogen haben und ein Polizist, der als Gast mit auf dem Gelände war, hat auch 7 Leute erstmal festgehalten. Und hat dann immerhin das erreicht, dass dann diese Personalien von den Leuten aufgenommen wurden. Es wurden aber bis jetzt noch keine Festnahmen vorgenommen. Ja, das ist erstmal so das, was passiert ist. Ja. Ich halte das alles in allem mit diesem riesen Sachschaden, der nun mal eine Nebenerscheinung dieses Überfalls auf die Schwulen ist, für sehr gravierend. Ich meine, es passiert in Berlin jeden Tag fast was, vor allem gegen Schwarze, vor allem an den S-Bahnhöfen. Die Polizei, als sie dann eingetroffen war, war völlig überfordert, stand dabei, hat zugeguckt zum Teil, wusste überhaupt nicht, wie sie mit den Leuten umgehen soll und hat dann auch nicht dafür gesorgt, es waren Leute auch aus West-Berlin da, also Polizisten, hat aber auch nicht, es waren genug Leute da, also 40 Polizisten waren es bestimmt, hat nicht dafür gesorgt, dass die Gäste dann geschützt werden auf ihrem Heimweg dann zur S-Bahn. Und auf der S-Bahn kam es dann auch wieder zu Angriffen auf Leute. Und erst nachdem dann Leute von uns eben hingegangen sind und gesagt haben, sie sollen jetzt den Bahnhof doch schützen, dann sind sie mal vorbeigefahren, aber zu den entscheidenden Momenten waren sie eben dann wieder nicht da. Das hat jetzt erstmal große Schlagzeilen in der Stadt hier, in der Stadtpresse hervorgerufen. Immerhin hat das Springerblatt, das ist eine einzige Titelseite heute, mit der Überschrift 70 Schlägerskins sprengten die größte Berliner Homo-Party im Museumsgarten, 500 Gäste, Ausrufezeichen. Und von daher hat das bis jetzt also Schlagzeilen gemacht, was vielleicht noch beim Überfall am 20. April letzten Jahres auf die Mokka-Bar am Alexanderplatz.
Ja, das ist soweit also den Ausschnitt aus dem Interview, das die Schwule Welle geführt hat mit einem Menschen aus Berlin. Das Interview wird nochmal gesendet werden, eben in der Schwulen Welle heute Abend ab 19:30. Auch der Rest vom Interview und die Schwule Welle wird es auch nochmal einordnen, beziehungsweise auch die weiteren Aussagen nochmal einordnen. Also wenn da Unklarheiten geblieben sind, dann müsst ihr Schwule Welle hören. Okay, machen wir noch einen Jingle und dann kommt die Vorstellung von der Susi.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Mai 1991.
Jetzt kommt der Beitrag zu Susi, der sich mit dem Vauban, der Susi, die sich mit dem Vauban-Projekt beschäftigt. Nochmal kurz zur Erklärung des Beitrages von vielleicht Leuten, die sich in der Freiburger Gegend nicht so gut auskennen. Das Vauban-Gelände ist eine Kaserne, die sich an der zwischen Merzhausen und Freiburg befindet. Relative Innenstadtnähe, jedenfalls im Vergleich zu sonstigen Flächen, die die Franzosen demnächst aufgeben werden. Und im Moment, ja, Böhme hat gesagt, es wird noch ein ganz heißer Tanz um das Gelände und da mischt eben auch die Susi mit, also eine Initiative, die sich vorgenommen hat, Teile des Geländes, spezielle Mannschaftsgebäude umzubauen in WG-Wohnraum für ungefähr 650 Menschen. Ja, genaueres eben auf einer Veranstaltung, aber das kommt auch nochmal in dem folgenden Beitrag zur Sprache. Also neben mir sitzt jetzt jemand, der in der Planungsgruppe der Susi drin ist. Susi ist die selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative, die sich vorgenommen hat, auf dem Vauban-Gelände, von dem die Franzosen demnächst in einigen Jahren abrücken werden, ein Selbsthilfeprojekt zu erstellen. Und du hast auch nochmal eine Planung für das gesamte Gelände gemacht. Kannst du mal kurz vorstellen, was das ist?
Ja, ich bin der Bobby. Also ich habe das im Rahmen von der Diplomarbeit gemacht, aber auch mit Mitgliedern von Susi inzwischen seit einiges zusammengearbeitet. Und bei der Bestandsaufnahme von der Vauban-Kaserne von den 38 Hektar hat sich ergeben, dass ungefähr ein Drittel der Fläche mit Gebäuden bebaut ist, die erhaltenswert sind. Und zwar sind es 44 Gebäude, davon 24 Mannschaftsgebäude, die also für Wohnen umzunutzen wären. Und dann ist noch ungefähr 20 Gebäude für andere Selbsthilfeprojekte wie technische Selbsthilfewerkstatt, Kindergarten, Sporthalle etc., die eben auch noch geeignet wären zum Umnutzen. Dann durch Abbruchmaßnahmen bzw. Demontage von Wellblechhallen wird dann nochmal ein Drittel der Fläche, also ungefähr 12 Hektar an Neubauflächen frei werden, wovon wir mal vorgesehen haben oder vorgeschlagen haben, durch unser Konzept 75% für Wohnen zu nutzen und 25% für Dienstleistungen, nicht störendes Gewerbe. Und das restliche Drittel soll eben für Grünflächen freigehalten werden, also auch um den Dorfbachsaum zu stärken. Dann ist dann eine große Grünfläche im Zentrum von diesem ganzen Quartier. Den haben wir mal mit Grünkern benannt. Das könnte ein öffentlicher Park werden, also Spiel- und Freifläche. So dann mit Erschließungsflächen noch, also Straßen und Parken, ungefähr auf ein Drittel. Also das letzte Drittel von der Gesamtfläche kommen.
Ja, das ein Drittel, das war ja jetzt Neubauten. Und das wäre schon ein Verdichtungsgelände, ne?
Das wäre ein Verdichtungsgelände, also das wird sich natürlich staffeln. Also im Süden vom Gelände zum Dorfbach hin dachten wir da an verdichteten Flachbau. Da kann man sich drunter vorstellen, so Atrium, Hofbauweise, Kettenbauweise, Reihenhäuser. Mit nur 1,5 Geschossen, aber trotzdem also hoch verdichtet, sodass dann durchaus also möglich wäre, auch in Selbsthilfe von jungen Freiburger Familien zum Beispiel in Selbstbau oder mit einem hohen Anteil an Selbsthilfe da preisgünstig Häuser zu erstellen. In dem Rahmen wollen wir auch die Stadt fordern, eben diese Grundstücke oder einen Großteil dieser frei werdenden Flächen ja auch eben kinderreichen Familien anzubieten für Eigentumsbildung. Ein anderer Teil der Bebauung, das ist dann an der Wiesenthalstraße, das sollte, oder könnte man sich gut vorstellen, einen städtischen Charakter bekommen. Die Argumente sind das so, dass halt im Norden von dem ganzen Kasernengelände ein Industriegebiet liegt, das Industriegebiet Freiburg Süd, beziehungsweise das Gewerbegebiet Netzhauser Straße. Und es wäre sinnvoll eben dann auf dieser Nordflanke vom Gelände auch höher zu bebauen, nochmal zu verdichten. Und da könnte sowas wie eine, ja, Dienstleistungsspange oder so entstehen, entlang der Wiesenthalstraße, wo man auch bis zu 5 oder 6 Geschossen hochgehen könnte. Und wiederum wäre das Ganze als Schutzwall eben vor Lärm und anderen Emissionen anzusehen, weil da auch noch die Eisenbahnlinie vorbeiläuft. Ja, alles in allem käme man dann auf eine Einwohnerzahl für das Gesamtgelände von etwa 4000 Einwohnern. Natürlich könnte man da noch mehr verdichten durch Hochhäuser, aber ich meine, da aus den 60er, 70er Jahren hat man da wohl gelernt. Also 4000 wäre eine Zahl, die uns angemessen erscheint, also auch eine gute Ausnutzung wäre von dem Gelände, wovon eben 1200 Einwohner Platz finden in umgebauter vorhandener Bausubstanz und 2800 etwa in dem Neubaubereich dann.
Und da wäre auch noch Gewerbegebiet auch noch dabei in Teilen.
Und da wäre einige Möglichkeiten für Gewerbegebiet, klar, natürlich nicht störendes Gewerbe. Und abgesehen davon, innerhalb von der erhaltenswerten Bausubstanz, also dass man diese 20 erwähnten Gebäude eben für Alternativprojekte und so weiter nutzen könnte, auch für kleinere Betriebe und ein Kulturhaus zum Beispiel oder AJZ ist so eine Überlegung. Schreinerei.
Ja, das sind jetzt schon die Gebäude, die erhaltenswert sind. Also das ist, ja, wie viel ist das? Das ist auch ein Drittel vom Gelände, ne?
Das ist ein Drittel vom Gelände, ja. Also die erhaltenswerte Bausubstanz.
Was wäre da alles möglich so? Das sind teilweise Wohngebäude.
Ja, Wohngebäude, also für Mieter-Selbsthilfeprojekte, soziale Wohnprojekte. Mit dem Ziel, also billigen, preiswerten Wohnraum zu schaffen. Und die Möglichkeit eben dazu, zum Beispiel im jetzigen Versorgungsgebäude könnte man gut eine Quartierskantine einrichten, wo es mal eben alternativ zu normalen Kantinen Vollwertkost gäbe. Da könnten dann auch noch die Leute vom Gewerbegebiet drumherum zum Essen kommen, also nicht nur für die Bewohner, sodass ich eben sowas Größeres ertragen kann. Kindergarten könnte auch gleich da mittags essen, das wäre eine Möglichkeit. Die Lebensmittelkooperative für so ein Quartier könnte da drin Platz finden. Ein Beispiel, Kulturhaus mit Kino, was vorhanden ist, das umzunutzen, eine Schreinerei umzunutzen, die vorhanden ist. Dann ist eine sehr gute, große, geräumige Werkstatt da, die eben für als Fahrradwerkstatt oder eben überhaupt technische Selbsthilfewerkstatt im Metallbereich und Kfz und so nutzbar wäre. Die Sporthalle, die wir vorher, glaube ich, schon mal erwähnt haben, die wäre eben dann abends gut nutzbar, auch für die Leute, die tagsüber arbeiten und tagsüber wiederum könnte es genutzt werden durch den Kindergarten, so als Tobraum. Ne? Dann der deutsch-französische Reitclub, der jetzt schon da ist. Allerdings ist das durch militärische deutsch-französische Zusammenarbeit entstanden, oder wie man es nennen mag. Das sollte eben bleiben als zivile Begegnungsstätte, deutsch-französische, zumal die Lage sehr günstig ist dort. Mit denen stehen wir auch in Kontakt, mit den Leuten vom Reitclub. Und weiter ist da das jetzige Hospital, liegt sehr günstig, ein bisschen exponiert und wäre sehr gut geeignet als Gemeinschaftshaus für einen Freiraum für experimentelles Wohnen auf Rädern, also sprich so ein Wagendorf, Wobei man also da klar sagen muss, wir wollen nicht, dass die Leute in Lehen dann da hingezwungen werden. Im Gegenteil, also es sollte nur symbolhaft auch mal zeigen, dass man an mehreren Stellen einfach solche Freiräume schaffen soll. Und in dem Sinn wollen wir da halt eine neue zusätzliche Freiraum schaffen. Dann ist die Möglichkeit da die jetzige Manöverausgabe, also so ein Gebäude, was für Lagerung schon ausgelegt ist. Und nebendran steht noch eine große Bushalle, Garage. Das können wir eben als Gebrauchtwaren-Sammellager verwenden mit Recyclinghof. Dann gibt es noch Gebäude eben für die zukünftige Außenraumbetriebe und eben für schon zwei bestehende Bachpatenschaften von dem Theodor-Heuss-Gymnasium und der Waldorfschule. Die könnten eben dann auch direkt am Dorfbach da irgendwie Geräte schoben und Aufenthaltsraum finden. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Dann gibt es noch kleinere Werkstätten, die eben als so freie Kunstateliers genutzt werden könnten. Und gut, das sind jetzt alles Ideen. Wir brauchen Leute, wir brauchen noch mehr Ideen und Taten und einfach Engagement von Leuten, die auch Ideen haben und so irgendein Projekt aufziehen wollen. Und dann könnten wir zusammenarbeiten.
Ja, nun, diese Gebäude, da hört man ja oft die Kritik, dass die halt gar nicht gut aussehen von außen. Sind die überhaupt erhaltenswert alle oder wie ist die Substanz von denen? Du kennst dich da ja so ein bisschen aus im Gelände.
Ja, also ich habe da schon ein bisschen Erfahrung und ich habe mir die Gebäude teilweise nur von außen angeguckt, manche von innen. Ein exemplarisches Haus habe ich ganz genau untersucht und die Bausubstanz ist sehr gut. Also wir haben auch bessere Bedingungen als das vergleichbare Projekt in Konstanz. Das Jersey-Projekt, wo eben auch ehemals französisch genutzte Kasernen dann umgenutzt wurden, so in Mieterselbsthilfe. Und da stehen wir eigentlich noch besser da mit den Häusern. Dann muss man mal berücksichtigen, also es gab ja auch schon eine Äußerung mal, so von, in der Presse war das, in der BZ, von dem Bürgerverein, von wegen diese Gebäude alle abzureißen, ne, und dass es unökonomisch sei, also die umzunutzen. Das ist natürlich absolut daneben, weil die Bausubstanz, wie gesagt, die ist äußerst solide und allein schon der Abbruch pro Gebäude, man muss ja dann auch noch das Grundstück kaufen und das Gebäude kaufen, also inklusive Abbruchkosten, die sind 400.000 Mark, insgesamt 2,5 Millionen wird es kosten, um eben eine Neubaufläche herzustellen. Und es wäre eben aus keiner Sicht zu vertreten, weder also sozioökonomisch noch ökologisch, das wäre einfach daneben, ne? Mehr kann man dazu nicht sagen.
Gut, jetzt wollen wir mal, also dieses SUSI-Projekt stellt sich ja in der nächsten Woche vor, in der Veranstaltung im Vorderhaus um 20 Uhr nächsten Donnerstag. Da wird da weiteres gesagt werden zu dem, was SUSI jetzt genau plant mit dem Umbau der Mannschaftsgebäude, der 12 Mannschaftsgebäude, die gefordert werden. Jetzt gibt es nochmal Forderungen an die Stadt oder an verantwortliche Stellen.
Ja, also da ist natürlich erst die erste Forderung jetzt mal, die wir momentan haben, ist eben die baldmöglichste offizielle Bekanntgabe über den Zeitpunkt der Verfügbarkeit des Vauban-Geländes für zivile Zwecke. Das heißt, Bund und Stadt sollten da auch nochmal drauf drängen oder wenn sie es schon wissen, eben das auch bekannt geben. Natürlich auch könnte das auch von den französischen Militärs kommen. Wir wären da sehr dankbar. Wir hängen auch voll davon ab, weil für die Fördergelder, die wir jetzt schon mal zugesagt bekommen haben, im Falle einer Bekanntgabe, eben da hängen wir davon ab, wir müssen eben so bald wie möglich den Abzugstermin haben.
Aber SUSI ist schon noch so optimistisch, dass das Projekt irgendwie zu verwirklichen ist, ne?
Also man kann hier sagen, dass 92 sind die weg, man weiß nicht, ist das erste Quartal, das zweite oder das dritte, die werden weg sein, das ist ganz klar, nur es fehlt einfach noch die offizielle Bekanntgabe. Inoffiziell ist es schon ganz klar alles, aber wie gesagt eben, zwischen Januar und Oktober 92 oder so. Nur, das hilft uns ja nichts, ne? In dem Moment. Natürlich, angesichts, dass der Abzug eigentlich ja schon feststeht und jetzt noch ungefähr ein Jahr Zeit ist, vielleicht, ne? Für Vorbereitung ist das für uns zwar auch ganz gut. Man braucht die Zeit, ne? Weil es ist ein großes Projekt und es erfordert viel Vorarbeiten. Einiges ist schon getan und man könnte jetzt eben voll einsteigen ins Projekt. Und dazu laden wir eben ein am 6.6., wo wir einfach den Stand mal bekannt geben, wie weit wir sind. Und eben auch mal zeigen, in was für einer Form wir zusammenarbeiten. Wir haben da eben so Arbeitsgruppen gebildet und zeigen da auch Dias vom Gelände. Wir zeigen Dias von Jersey, wie es fertig ausgebaut aussehen könnte, und zeigen Pläne und legen eben alles offen.
Okay, dann hoffen wir, dass da viele Leute kommen, und ich danke dir. Ja, es geht noch. Ich habe noch zwei Anmerkungen dazu. Die Forderungen, die verlesen worden waren, die Forderungen von der Susi an verantwortliche Stellen, waren eben die erste, die auch genannt worden ist. Und zwar, dass möglichst bald der Abzugstermin der Franzosen bekannt gegeben werden soll, offiziell, um halt in Verhandlung treten zu können mit dem Bund, mit dem Land oder mit der Stadt. Und die zweite Forderung war das Gelände, also ein Fünftel des Geländes von der Susi in Erbpacht nehmen zu können, und zwar die Gebäude in Erbpacht mit 1% Jahreszins und die Bodenfläche mit 80% Abschlag, während der Bund bisher nur 15% Abschlag im Extremfall genehmigen will. Das ist also der Nachtrag zu dem Beitrag, der eben lief.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Mai 1991.
Ich kannte einen Typen aus Westdeutschland, der spielte den verhinderten Blues. Mit gebleckten Zähnen, seine Freundin brachte das Essen.
Ja, jetzt kommt der Beitrag zu Paris. Ja, das Szenario in Paris ist inzwischen bekannt, dürfte euch auch bekannt sein. Unruhen in den Vorstädten, diesmal in Mont-la-Jolie. Ein Fußballclub feiert am Samstagabend. Den Menschen gehört die Straße. Läden werden geplündert. Es kommt zu Straßenschlachten mit Bullen. Auch in der Nacht zum Montag kommt es zu mehr als vierstündigen Kämpfen von vor allen Dingen Jugendlichen gegen die Bullen. Brände werden gelegt, Autos zerstört. Ab Montag dann ist das Viertel von der Polizei besetzt, Kontrollen allerorts. Zitat: Diese Unruhen gehören in Paris schon zum Alltag. So ein in Paris lebender Mensch, der Radio Dreieckland einige Infos geben konnte. Allerdings in der Nacht vom Sonntag auf Montag ereignete sich auch noch etwas, was die Unruhen in die Medien brachte. Und zwar nach seiner Inhaftierung, kurz nach seiner Inhaftierung starb ein Maghrebiner. Seine Mutter beschuldigt die Polizei. Diese habe die Krankheit ihres Sohnes nicht beachtet, habe sogar sich geweigert, Medikamente, die die Mutter vorbeibrachte, an den Sohn weiterzugeben. Gut, soweit das, was offensichtlich bekannt ist, was auch in den Medien rüberkommt. Beim Versuch, Hintergründe zu klären, bin ich heute leider nicht sehr weit gekommen. Ein Hintergrund, meine mangelnden Sprachkenntnisse. Einige Hintergründe lassen sich aber anreißen. Vor allen Dingen die städtebaulichen Hintergründe. In den trostlosen, aber billigen Wohnungen der Trabantenstädte um Paris konzentrieren sich die, die unten sind. Besonders die Immigranten und Immigrantinnen aus Nordafrika. Diese Vorstädte waren aber schon immer gebaut, um Menschen zu stapeln. Mein Informationspartner aus Paris dazu?
Zumindest in Paris läuft eben darauf hinaus, alle, die kein hohes Einkommen haben, rauszudrängen aus der Stadt und eben zu konzentrieren in diesen Vorstädten. Und der Ausgangspunkt, der liegt weit zurück, weil der geht bis auf die 50er, 60er Jahre zurück, wo die Automobilindustrie sich ausgedehnt hat und dann diese Krawantenstädte eben drumherum entstanden sind. Und die neuere Entwicklung läuft darauf hinaus, eben die, also das, was so innerhalb dieser um Paris herumgehenden Stadtautobahnen liegt, zu modernisieren und alle die rauszudrängen, die, was weiß ich, nicht mindestens 3000 Mark netto verdienen, sagen wir mal.
Die französische Nationalversammlung plant inzwischen mit kosmetischen Maßnahmen diesen Problem zur Leibe zu rücken. Und zwar ist die Rede davon, dass sie Pläne entwickeln und die sozialen Brennpunkte zu entzerren, mehr Finanzen zu verteilen, damit eben auch in anderen Städten oder in anderen Vororten mehr Sozialwohnungen gebaut werden und sich nicht halt alles in einem Viertel konzentriert. Über die Aussichten dazu mein Informationspartner aus Paris.
Ja, also diese Projekte, die gibt's schon seit Jahren, gell? Die versuchen halt durch irgendwelche städtebaulichen Maßnahmen diese Gebiete kontrollierbarer zu machen. Aber also Vaux-en-Velin zum Beispiel ist ein solches Pilotprojekt gewesen, ja, und wurde immer gelobt für seine Fortschrittlichkeit. Und genau da hat es ja vor einigen Monaten gekracht. Ja, also das sind halt Versuche, diese Misere irgendwie unter Kontrolle zu halten. Mhm. Nur, ich meine, an der Misere ändert sich ja dadurch nichts.
Ja.
Mhm.
Ja, ein weiterer Punkt ist der Rassismus, der in Frankreich anscheinend immer stärker wird. Und zwar sei daran erinnert, dass Le Pen vor allen Dingen bei der Polizei Anklang findet. Also die Bullen ihren Rassismus anscheinend jetzt auch in dieser faschistischen Nationalen Front wiederfinden. Ja, das ist der eine Punkt. Die allgemeine Aussichtslosigkeit, so mein Informationspartner aus Paris, gebe aber nicht zu viel Hoffnung Anlass. Er analysierte die Aufständischen, die Jugendlichen, die Unruhen verursachten oder die sie trugen, eher als Banden, also wo sicherlich keine revolutionäre Veränderung von zu erwarten sei. Ja, gut, soweit das Wenige, was ich aus Paris rausgefunden habe. Wir versuchen noch mit Radios aus Paris Kontakt zu nehmen und es kann sein, dass morgen im Info weitere Meldungen dazu möglich sind oder kommen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Mai 1991.
You're right in the heart. عيال وفي البيت غلطان ايه هاي يورينا هاك يورينا هاك يورينا هاك يوري شنوني ويه حبابي ميزانو غالي ويه ناوي نقصد بلادي ويه حبابي ديوانو هدي
das Lied von Rainer Rey live in Paris, vielleicht zu Ehren der Jugendlichen, die die Reihe jetzt gegen die Bullen gemacht haben. So, jetzt kommt noch der letzte Beitrag, dieser Beitrag, der als Schwachsinn angekündigt war. Ich hoffe, das kommt hier an. Also ich hoffe, ich werde jetzt nicht mit erbosten Hörerinnen anrufen oder Hörer anrufen, überfüllt, überschüttet.
Kleine Tierfreund.
Am äußersten Rande des alten Kontinents, in den unzugänglichen Mangrovensümpfen des Maas- und Schelde-Deltas, treibt der Holländer sein Unwesen. Aus einer Urangst vor dem wilden Hering und der beutegierigen Sprotte hat er sein Stammesgebiet mit großen Erdwällen abgeriegelt. Einst stahl der Holländer dem Meeresgetier ihr Land. Nun fürchtet er ihre Rückkehr. Als zusätzlichen Schutz hat er sein ganzes Stammesgebiet mit Gülle, dem holländischen Gold, vergällt, damit der blanke Hans nicht über die Deichkrone leckt. In diesen unwirtlichen Breiten, in denen kein Geschöpf der Erde auch nur eine halbe Stunde freiwillig bliebe, hat der Holländer seinen verabscheuungswürdigen Gulag errichtet. Aber Millionen kerngesunder Tomaten verschleppte er aus der neuen Welt, um sie in seinen gläsernen Baracken an den Pfahl zu binden. Täglich reißt er ihnen die blassen, geschmacklosen Knollen vom Leib, um sie gegen Waffen und Glasperlen bei verbündeten Stämmen in der Ägäis zu tauschen. Das Huhn, einst der stolze Adler des Misthaufens, wird zu Hunderttausenden in engen Verschlägen gehalten, damit es die Gülle produziert, die der Holländer dringend im Kampf gegen den blanken Hans und dessen binnenländischen Vetter das Trinkwasser braucht. Eines der letzten mitteleuropäischen Feldreptilien, die Gurkenschlange, ist überall ausgerottet. Nur in den riesigen Feldlagern im Westen wird sie als degenerierte Art gezüchtet. Gewissenslose Gentechniker haben das ehedem putzmuntere Reptil mit einer Distel gekreuzt und zum bewegungslosen Leben im Dreck verdammt. In Plastik eingeschweißt liegen die toten Gurkenschlangen in unseren Supermarktregalen und schauen uns traurig an. Eher zufällig kam der Holländer auf seinen langen Kaperfahrten rund um den Globus in den Besitz eines der harmlosesten und friedfertigsten Tiere der Erde. Der Kiwi, ein flugunfähiger Nachtvogel von den südpazifischen Eilanden, geriet den friesischen Treibhäuslern in die Netze und wurde in die nebligen Niederungen am Rande der Nordsee verschleppt. Hier wussten die Häscher lange nichts anzufangen mit dem unscheinbaren Vogel, bis ihnen eines Tages der Zufall zur Hilfe kam. Aus Versehen gerieten ein Dutzend Kiwiküken in den Schockgefrierer. Als ein Arbeiter sie herausnahm, waren das dünne Hälschen und die zarten Beinchen schon abgefallen. Neugierig geworden auf die haarige kleine Frucht, schnitt er den Torso mittendurch und löffelte das zarte, hellgrüne Kiwifleisch heraus. Heute liegen die toten Kiwiküken in jedem Supermarkt, doch kaum einer ahnt, welch grausame Geschichte aus dem Reich des Holländers sich hinter den kleinen, haarigen Knollen verbirgt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Mai 1991.
Bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume, und dass die Menschen nicht so oft weinen.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, das ist die Hoffnung.
Nee, also so hatten wir uns das ja natürlich nicht gedacht. Mit dem Freiburger Forum gegen den Krieg vom 10. bis zum 15. Juni wollen wir nicht nur Emotionen aufkochen, sondern den Ursachen des Golfkrieges und den Ursachen anderer Kriege auf den Grund gehen.
Eine Woche lang.
Gibt es Seminare, Workshops, Diskussionen, Filme und Aktionen zum Thema Krieg?
Eine Woche lang.
Steht Freiburg auf dem Kopf?
Eine Woche lang.
Wann eigentlich?
Vom 10. bis zum 15. Juni.
Come, you masters of war. Here that build the big guns.
Montag, 10. Juni.
Krieg. Heilig, gerecht und unvermeidbar.
Über die geschichtlichen, kulturellen und politischen Hintergründe des Golfkrieges.
Dienstag, 11. Juni.
Krieg. Schlachtfeld in unseren Köpfen.
Bildung, Ausbildung und Meinungsbildung.
Mittwoch, 12. Juni.
Krieg, unser täglich Brot.
Rüstungsproduktion und ihre Auswirkungen. Auswege aus der Misere.
Donnerstag, 13. Juni.
Krieg der Völker, Krieg der Wirtschaft.
Ökonomische, ökologische Aspekte des Krieges. Fragen an eine neue Völkergemeinschaft.
Freitag, 14. Juni.
Widerstand, hilflos im System.
Geschichte und Perspektiven des Widerstandes, Bundeswehr und Grundgesetz.
Und Samstag, 15. Juni.
Das Protestival.
Benefiz statt Aberwitz.
Jawohl.
Ja, und wer noch Informationen haben möchte zu den mehr als 70 Einzelveranstaltungen des Freiburger Forums gegen den Krieg, kann sich entweder an den AStA wenden unter der Telefonnummer 203 3782 oder 3784 oder sich eines der Programme besorgen, die an Infoständen in der Stadt ausliegen.
Wahnsinn! Da darf nicht vor sind. Baby, da jammer hin. Ganz unbedingt. Jawohl, ja.
Jetzt kommen nur noch Veranstaltungshinweise und vielleicht ein paar Minuten eher Internationalismus-Sendung. Eine Veranstaltung ist am Sonntag im RC um 17 Uhr und zwar ist das dritte Antifa-Selbstschutzplenum. Und die schreiben hier, ich zitiere mal daraus, der Aufbau von Strukturen ist was Längerfristiges, aber aktuell auch Vorausbedingung für eine Art Antifa-Offensive, um den sich zuspitzenden Faschoterror und dem gesamten Rechtsruck in seiner gesamtgesellschaftlichen Bedeutung etwas entgegenzusetzen. Nicht nur aus eigener Betroffenheit, auch zum Schutz anderer wollen viele endlich was tun. Bevor wir mit vielen über eine solche Kampagne reden, müssen wir eigene Einschätzungen und Vorstellungen dazu entwickeln, einen Zeitrahmen bestimmen. Ja, darum geht es also in der Diskussion am Sonntag, den 2. Juni um 17 Uhr im RC, das ist Egonstraße 54. Ja, eine weitere Veranstaltung ist ein RDL-Fest. Das ist am Samstag, den 1. Juni, ab 20 Uhr, und zwar im AJZ Waldkirch. Da gibt es verschiedene Musik, Rock aus Waldkirch, Videosnacks steht da auch, Blechschaden spielt. Da gibt es auch einen Jingle, der ist ja schon öfter gelaufen, den finde ich aber gerade nicht, deshalb bleibt es bei diesem kurzen Hinweis. Dann gibt es Diskussionsgrundlagen zur Auseinandersetzung zur Thematik Israel-Palästina und Antisemitismus. Das ist ein Reader, der für 5 Mark erhältlich ist, und zwar im Strandcafé und im Radio und im Infoladen Subito. Und außerdem gibt's von den Sendungen für Leute, die sich damit noch nicht genug beschäftigt haben, Kopien. Also die können die Sendungen kopieren auf eigene Kassetten, und zwar im Radio müssen sich an Leute wenden. Dann gibt's morgen im Info, gibt's kein normales Info, sondern ein Muss-Info. Und zwar von 17 bis 19 Uhr statt von 18 bis 19 Uhr. Ja, vielleicht können Leute sich auch nochmal anrufen, wenn ihnen dieser komische Titel nicht passt. Also mir gefällt er jedenfalls nicht. Moose-Info klingt so komisch. Ja, dann haben wir noch einen Film anzukündigen. Bilder vom Krieg. Der ist von Paul Virilio. Der dürfte also ganz gut werden. Der läuft im kommunalen Kino heute um 21 Uhr, morgen um 19 Uhr. Ja, Virilio ist bekannt als Mensch, der sich mit Krieg ziemlich intensiv beschäftigt hat, und darum wird es wohl auch in dem Film gehen. Also ich denke, es wird auf jeden Fall interessant. Morgen um 19 Uhr, heute um 21 Uhr im kommunalen Kino in der Urastraße. Ja gut, und damit hätten wir das geschafft mit dem...
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
For our love kept me safe from death.